SRF 3.
Nachrichtenarmut, ein wachsendes Problem in der Schweiz, das zeigt eine neue Studie. Bis zu 13 Jahre Haft, das oberste Gericht Spaniens verurteilt die SeparatistenführerInnen von Katalonien. Und Sieg mit wenig Gegenwind. In Polen kann die rechtskonservative Partei Recht und Gerechtigkeit weiter regieren. Das ist Info 3 am Montagmittag mit Nina Gigax. Anstatt den Siebengänger lieber kleine Häppchen, schnell und mit wenig Fleisch am Knochen. So konsumieren immer mehr Menschen Information. Und zwar vermehrt auch auf den sozialen Netzwerken, also Facebook, YouTube, WhatsApp und Co. Der Widerspruch dabei, wer sich so informiert, traut dem gelesenen Inhalt nicht. Das zeigt eine neue Studie. Raphael von Matt.
Es ist ein alarmierender Befund. Mehr als ein Drittel der Bevölkerung leidet unter Nachrichtenarmut. In Klartext, 36% der Bevölkerung sind unterversorgt mit Informationen über das politische und wirtschaftliche Geschehen in der Schweiz und auf der Welt. Ein großer Teil von ihnen bewegt sich zwar täglich auf sozialen Netzwerken wie Facebook, Instagram oder Twitter, nutzt diese Netzwerke aber in erster Linie für die Unterhaltung. Das habe die Untersuchung gezeigt, sagt Linaz Udris vom Forschungsbereich Öffentlichkeit und Gesellschaft der Universität Zürich.
So, das Suchen von Informationen, das findet wirklich nur einfach am Rande statt. Das heißt, je mehr eben Schweizerinnen und Schweizer auf Social Media sich tummeln, desto schwerer haben es dann eigentlich auch Nachrichten. Nachrichten müssen sich dort viel stärker eben durchsetzen oder haben dort viel mehr Konkurrenz zu eben diesem riesigen Unterhaltungsangebot.
Unterhaltung dominiert also auf den Social Media Kanälen. Das ist aus Sicht der Forscher ein Problem. Ein zweites ist, dass auf Social Media die Herkunft einer Nachricht weniger wichtig ist, dass die User gar nicht mehr genau wissen, woher sie eine Meldung haben.
Schweizerinnen und Schweizer sagen viel eher dann mal, ja, ich habe das gestern auf Facebook gelesen und nicht unbedingt, ich habe diese Nachricht jetzt im Blick gelesen oder im Tagesanzeiger oder auf SRF gesehen.
Dadurch gehe die Bindung an die Marke verloren, sagt Linaz Udris.
Diese Markenbindung ist wichtig, weil eben damit Glaubwürdigkeit eben verbunden ist und weil damit dann eben auch Leute dann eben auch eher bereit sind, ganz regelmäßig eben diesen verlässlichen Medienmarken zu folgen.
Und für die Medienhäuser ist die Markenbindung wichtig, weil Nutzerinnen dann eher bereit sind, für die Inhalte zu zahlen. Die traditionellen Medienhäuser genießen beim Publikum weiterhin eine recht hohe Glaubwürdigkeit. Im Gegensatz dazu schneiden die sozialen Netzwerke schlecht ab.
Das Vertrauen in soziale Medien ist relativ tief. Das sind so ungefähr so knapp 20% der Schweizerinnen und Schweizer, die sagen, ja, sie vertrauen sozialen Medien.
Es ist also eine paradoxe Situation entstanden, dass die Bürgerinnen und Bürger immer häufiger Kanäle nutzen, denen sie nur teilweise vertrauen. Diese Entwicklungen dürften den Medienhäusern wenig Hoffnung für die Zukunft machen. Denn unter den jungen Erwachsenen ist die Gruppe jener, die sich kaum mit Informationen versorgen, besonders groß. Forscher Linaz Udris von der Universität Zürich glaubt auch nicht, dass sich das künftig ändert.
Das ist dann nicht so, wenn dann die Jungen älter werden, dass die dann automatisch mehr Nachrichten konsumieren, sondern sie sind eben sich an dieses Social-Media-Umfeld gewöhnt und dort haben es eben Nachrichten tendenziell schwerer als früher.
Die Unterversorgten sind zudem jene Gruppe, die am stärksten wächst. Das sind keine rosigen Aussichten für jene, die einen funktionierenden Journalismus für zentral für das Funktionieren der Demokratie halten.
Jetzt zu Kevin Karnes aus der Nachrichtenredaktion. Die Spannungen zwischen Syrien und der Türkei sind Thema in den News.
Ja, konkret geht es um Befürchtungen, der türkische Einmarsch in Nordsyrien könnte die NATO-Staaten in den Krieg hineinziehen. Denn die Türkei ist NATO-Mitglied, das heißt, Staaten wie Deutschland oder die USA müssten der Türkei helfen, wenn sie angegriffen würde. Genau das befürchtet der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn.
Wir haben jetzt ein NATO-Mitglied, die Türkei, das gegen Assad-Truppen antritt, also gegen den de facto Präsidenten von Syrien. Stellen Sie sich vor, Syrien oder Alliierte von Syrien schlagen zurück und greifen die Türkei an. Der Beistandspakt besteht, dass alle NATO-Länder, wenn die Türkei angegriffen würde, dann einspringen müssten, um der Türkei zu helfen.
Der Außenminister von Luxemburg, Jean Asselborn, heute im Bayerischen Rundfunk. Die syrische Regierung hat Truppen im Norden des Landes stationiert an einer strategisch wichtigen Autobahn. Laut den Staatsmedien sollen sie sich der, Zitat, türkischen Aggression entgegenstellen. Kurz vor unserer Sendung ist der Wirtschaftsnobelpreis bekannt geworden. Er geht dieses Jahr an eine Französin und zwei Amerikaner. Esther Duflo, Abhijit Banerjee und Michael Kramer bekommen ihn für ihre Forschung zur Armut. Das hat die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm bekannt gegeben. Und noch ein Thema aus der Schweiz. Eine neue Befragung des Bundesamts für Gesundheit zeigt, wer besser gebildet ist, fühlt sich im Alter gesünder. Gesunde Ernährung und körperliche Aktivität seien abhängig vom Bildungsniveau, so das Bundesamt. Das zeige sich auch beim Alkohol. Nur halb so viele ältere Akademiker hätten einen risikoreichen Alkoholkonsum wie jene, die keine weitere Ausbildung gemacht haben.
Mittag.
Soll sich Katalonien von Spanien abspalten, ja oder nein? Diese Frage hat die Region vor 2 Jahren beantworten wollen in einer verbotenen Abstimmung. Seither stritten die Gerichte über die Rolle der katalanischen Separatistenführer bei dieser verbotenen Abstimmung. Und nun hat das oberste Gericht in Madrid sein Urteil gefällt. Die PolitikerInnen sollen für mehrere Jahre ins Gefängnis wegen Aufruhrs. Die Haftstrafen sind zwischen 9 und 13 Jahren lang. Die Journalistin Julia Macher ist in Barcelona, in der Hauptstadt Kataloniens. Ich habe sie kurz vor der Sendung gefragt, wie das Gericht sein Urteil begründet.
Das oberste Gericht sieht den Straftatbestand des Aufruhrs gegeben. Aufruhr ist ein Delikt, bei dem man tumultartig versucht zu verhindern, dass Gesetze angewandt werden oder dass juristische Anweisungen umgesetzt werden. Und das ist nach Auffassung der Richter in Katalonien geschehen. Das spanische Verfassungsgericht hatte ja die Regionalregierung in Katalonien mehrfach angewiesen, keine weiteren Vorbereitungen für ein Referendum zu unternehmen und die entsprechenden Gesetze annulliert. Die katalanische Regionalregierung hat das Referendum trotzdem durchgezogen und dabei, und das ist die Argumentation der Richter, eben auch auf Demonstrationen gesetzt und auf zivilen Ungehorsam der Bevölkerung.
Die Rede ist hier vom wichtigsten Prozess der spanischen Demokratie. Warum ist denn dieser Prozess so wichtig?
Weil es um ein zentrales Thema geht, das die spanische Politik in den letzten Jahren immer wieder beschäftigt hat. Und zwar die Frage, wie geht man damit um, wenn ein Teil der Bevölkerung, wenn ein Teil der Katalanen für sich das Recht der Selbstbestimmung reklamiert. Ein Recht, was es so in der spanischen Verfassung nicht gibt, was aber viele für sich reklamieren. Es hat bereits in der Vergangenheit, auch vor dem Referendum 2017, eine symbolische Abstimmung über die Loslösung von Spanien gegeben. Die wurde als Spektakel behandelt, nicht ernst genommen. Die Abstimmung 2017 hat die spanische Justiz und die spanische Politik sehr ernst genommen und man versucht eben jetzt ein für alle Mal die katalanische Unabhängigkeitsbewegung in ihre Grenzen zu weisen.
Sie sagen es, das juristische Hin und Her, das dauert schon eine Weile, aber wahrscheinlich ist ja mit diesem Urteil noch nicht das letzte Wort gesprochen, juristisch.
Nein, die Verurteilten haben jetzt die Möglichkeit, vor dem spanischen Verfassungsgericht das Urteil anzuzweifeln, vor allem da, wo es ihre Grundrechte beschnitten hat. Das könnte vor allem eben der Fall sein bei Politikern, die während der Untersuchungshaft in ein Amt gewählt wurden, in ein politisches, aber dieses Amt eben nicht ausüben können. Und die Anwälte der Verurteilten haben auch angekündigt, dass sie auf jeden Fall den Weg in die europäische Justiz suchen möchten, bis vor den Strafgerichtshof für Menschenrechte.
Abgesehen von den juristischen Weiterzugsmöglichkeiten, der ehemalige katalanische Präsident Carles Puigdemont zum Beispiel nennt das Urteil barbarisch und sagt, man müsse reagieren wie nie zuvor. Welche Reaktionen sind denn da noch zu erwarten?
Es wird auf jeden Fall Proteste geben in Katalonien. Die ersten haben bereits begonnen, unmittelbar nach Verkündung, nach Bekanntgabe des Urteils. Es gab Straßenblockaden. Es wird heute Mittag mehrere Demonstrationen geben. Ab Mittwoch sind Protestmärsche im ganzen Land vorgesehen und Freitag wird voraussichtlich gestreikt werden,
sagt die Journalistin Julia Macher.
Info 3 Mittag.
Und nun Polen. Dort hat auch die nächsten 4 Jahre die rechtskonservative Regierung das Sagen. Ihre Partei Recht und Gerechtigkeit hat die Wahlen gestern gewonnen. Die polnische Regierung tritt autoritär auf. Sie versucht, wesentliche Teile des Landes zu kontrollieren. Zum Beispiel die Gerichte, die Medien, auch die Geschichtsschreibung. Dafür wird sie kritisiert. Aber die Opposition hat hier wenig entgegenzusetzen. Osteuropa-Korrespondentin Sarah Nowotny.
Es ist Oktober und in Polens Hauptstadt Warschau kann man immer noch im T-Shirt herumlaufen. Das Wetter, das zumindest finden alle von links bis rechts, ist außergewöhnlich. Auch Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki.
Dzisiaj świeciło słońce jak rzadko w październiku. Mam nadzieję, że jutro zaświeci jeszcze mocniej.
Ich hoffe, die Sonne scheint morgen sogar noch stärker für uns. Gerade ist klar geworden, dass Morawieckis Partei, die rechtskonservative Recht und Gerechtigkeit, wohl auch in den nächsten 4 Jahren allein an der Macht sein wird in Polen, wie schon die letzten 4 Jahre.
Bardzo dziękujemy wszystkim Polakom.
Wir hatten Gegenwind im Wahlkampf, aber jetzt danke ich allen Polen. Wetter und Wind, auch bei den Gegnern der Regierungspartei. Sie haben zwar zu wenig Sitze im Parlament geholt, um das Land zu regieren, aber, und das betonen diese Gegner, die Hälfte aller Polinnen und Polen, die wählen gegangen sind, haben für sie gestimmt. Zum Beispiel für Małgorzata Kidawa-Błońska, wichtigste Kandidatin der größten liberalen Oppositionspartei. Diese Wahl zeigt, dass der Wind der Geschichte gedreht hat. Dass die Regierungspartei nicht mehr dominieren kann, dass die Opposition das Vertrauen der Polen wieder gewonnen hat. Es ist ein gutes Resultat für die Regierungsgegner. Politisch links von Kidawa-Błońska freut sich Robert Biedron, der erste offen schwule Politiker Polens. Wir kehren zurück ins Parlament. Wir, damit meint er den linken Flügel der Politik. Der war in den letzten 4 Jahren gar nicht vertreten im polnischen Parlament. Das alles klingt nach Sonnenschein oder zumindest rosiger Morgendämmerung für die polnische Opposition. Ist es aber nicht, sagen viele Beobachter. Zum Beispiel Tomasz Lis, ein bekannter Politjournalist. Die politische Mitte und der linke Flügel hätten die Erwartungen nicht erfüllt, hätten kaum Wahlkampf gemacht, seien nicht in jede Kleinstadt gegangen wie die Regierungspartei. Die Regierungsgegner hätten es kaum schlechter machen können. Viele in Polen fühlen sich von den Regierungsgegnern im Regen stehen gelassen, nicht nur im Wahlkampf. Die polnische Opposition ist sich uneinig in vielem, zum Beispiel bei der Frage, ob Polen ein Atomkraftwerk braucht. Und sie hat kaum eigene Ideen, die sich auch umsetzen ließen. Von einer Schönwetterfront für die Regierungsgegner kann keine Rede sein.
Wir machen weiter mit dem Update von der Börsen- und Wetterfront, Kevin.
Zuerst die Daten von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 9.903 Punkten, minus 1,1%. Der Euro wird zu 1.0985 Franken gehandelt und den Dollar gibt es für 99,51 Rappen. Ja, und das Wetter heute ist es sonnig bei 21 bis 25 Grad, im Süden aber bewölkt. Morgen kommen dann aus Westen und Süden Regenwolken und es wird kühler bei 16 Grad.
Info 3 bringt die Nachrichten mit Hintergrund kompakt. Das Team im Studio heute Mittag, Thomas Fuchs, Kevin Kahnes und Nina Gigax. Wir hören uns heute Abend wieder. Bis dann, weiterhin gute Radiounterhaltung.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.